Ich war auf einer Veranstaltung mit dem spannenden Titel Zukunftsangst und wie wir mit ihr umgehen. Ich fand den Titel schon sehr mutig und angemessen, denn Zukunftsangst ist eine Sache, über die niemand gern spricht, die aber greifbar und allgegenwärtig ist. Nicht nur einzelne Menschen haben Zukunftsangst, auch die Unternehmen, die Organisationen haben Zukunftsängste. Vielleicht ist unsere ganze Gesellschaft in einer Zukunftsangst gefangen. Und das Gefangensein in Zukunftsangst ist vielleicht der schlechteste Ratgeber, mit dieser Angst umzugehen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, das ganze Thema systematisch zu beleuchten, zu entfalten und zu Lösungsmöglichkeiten zu kommen, mit dieser Angst als kreativen und schöpferischem Potenzial umzugehen und sie am Ende sogar zum Vorteil zu nutzen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Veranstaltung, die ich besuchte und die ich auch zu einem kleinen Teil mitgestalten konnte, hatte eine bemerkenswerte Keynote von Harry Gatterer vom Zukunftsinstitut. Gatterer begann damit, dass der Begriff Zukunftsangst doch eigentlich ein Paradox sei. Und ich habe mich darauf gefreut, seine Entfaltung dieses Paradoxes mitzuerleben. Long story short ging es darum, dass die Zukunft ja eine Vorstellung ist und dass wir dann vor dieser Vorstellung Angst haben, was an sich ja tatsächlich paradox ist. Das heißt, wir stellen uns etwas vor, du stellst etwas vor, ich stelle mir etwas vor, unser Team stellt sich etwas vor, unsere Organisation stellt sich etwas vor, unsere Gesellschaft stellt sich etwas vor und dann haben wir vor dieser eigenen Vorstellung Angst. Harry Gatterer hat diesen Gedanken schön hergeleitet und ich möchte ihn dir in Kurzform mitgeben, weil da stecken noch andere spannende Ideen drin. Und das Ganze begann mit der Vergangenheit. Er sagte, wenn wir uns die Vergangenheit vorstellen, dann sollten wir nicht vergessen, dass die Vorstellung der Vergangenheit nichts anderes ist als unsere Vorstellung von der Vergangenheit. Es ist also nicht die Vergangenheit, sondern das, was wir uns vorstellen. Aber er hatte die spannende Idee, dass wir natürlich für die Vergangenheit gewisse Artefakte besichtigen oder sogar begehen können. Wir können also in eine alte Burg hineingehen und können uns vorstellen, wie die Rittersleute da drin gelebt haben. Wir können nach Rom gehen, ins Kolosseum und uns vorstellen, wie in diesem Gemäuer die Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben. Es gibt Schautafeln dafür, es gibt Beschreibungen dafür, es gibt Artefakte, an denen wir uns etwas festhalten können. Auch die Gegenwart ist dann natürlich eine Vorstellung der Dinge, die gerade stattfinden, aber das ist ein anderes Thema. Da möchte ich etwas weiter hinten nochmal drauf zurückkommen. Aber nun kommen wir zur Zukunft. Die Zukunft ist natürlich auch eine Vorstellung dessen, was kommen wird. Aber die Zukunft hat im Vergleich zur Vergangenheit ein weiteres Handicap. Sie hat keine Artefakte. Es gibt keine Beschreibung dessen, was in der Zukunft sein wird. Alles das, was wir in der Zukunft sehen, sind ausschließlich Konstruktionen. Und auch wenn andere Menschen ihre Vorstellung ihrer Konstruktion mit uns teilen, sind es deren Konstruktionen, die meine Konstruktion vielleicht ergänzen oder bereichern. Aber es ist eine Diskussion über Konstruktionen. Es gibt also keine greifbaren, begehbaren Artefakte der Zukunft. Wir können nicht unser Haus begehen, in welchem wir in 20 Jahren leben werden. Ja? Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir haben eine Vorstellung auch von der Zukunft, genau wie von der Vergangenheit, aber diese Vorstellung ist völlig frei im luftleeren Raum, könnte man sagen. Wir können uns mit anderen Worten sonst was vorstellen. Und wir können uns Szenarien vorstellen, die uns dann Angst machen. Wir könnten uns aber auch Szenarien vorstellen, die uns keine Angst machen. Das ist ja völlig klar, wenn man dieser Idee folgt. Gatterer hat die Gegenwart auch als ein gewisses Spektrum dargestellt, sodass die Zeitachse, übrigens die Zeit natürlich auch eine Erfindung, eine Vorstellung, sodass die Zeit so drei Bereiche hat: einen Bereich der Vergangenheit, einen Bereich der Gegenwart, einen Bereich der Zukunft. Und das trifft sich nicht ganz mit dem, wie Luhmann das unterschieden hat. Und ich finde die Luhmannsche Unterscheidung etwas präziser. Er sagte sinngemäß, dass die Gegenwart das ist, wo Zukunft und Vergangenheit zusammenstößt. Also die Gegenwart ist kein Spektrum, also sie beginnt nicht gestern und endet vielleicht morgen, sondern die Gegenwart ist genau jetzt. Jetzt. Hörst du genau das Wort, was ich jetzt gerade sagte? Die Wörter, die ich davor sagte, sind jetzt schon Vergangenheit und die Worte, die ich gleich sagen werde, sind jetzt noch Zukunft. Du hast vielleicht schon eine Vorstellung, was alles kommen könnte, aber wer weiß, vielleicht erzähle ich ja auch was völlig anderes. Das heißt, zum einen hast du das, was du schon gehört hast, da hast du noch gewisse Erinnerungen dran, aber deine Erinnerungen haben vielleicht wenig mit dem zu tun, was ich gesagt habe, spielt aber auch keine Rolle. Es ist deine Konstruktion, dieses Podcast, die du für dich erstellt hast und das ist eine großartige Leistung, die du vollbringst. Das, was ich gerade sage, fließt in dich hinein, im Jetzt. Und das, was ich sagen werde, wie gesagt, kannst du dir vielleicht vorstellen, aber ob es so kommen wird oder nicht, das wirst du noch erleben. Dann, wenn die Zukunft für dich Vergangenheit geworden ist, kannst du prüfen, ob deine Vorstellung richtig war. Was ich damit sagen wollte, für Luhmann ist die Gegenwart kein Spektrum, sondern nur der Punkt. Der Punkt übrigens auch, in dem wir handeln können. Denn nur jetzt kann ich sagen, was ich jetzt sagen möchte. Das, was ich gesagt habe, ist schon auf Band, könnte man sagen. Und das, was ich noch nicht gesagt habe, das wird mir hoffentlich gelingen, aber vielleicht gelingt es auch nicht und ich muss die Störstelle dann rausschneiden, das weiß ich noch nicht. Ich finde interessant, dass in diesem Kontext auch die Grammatik einiges verrät. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich in der Schule den ganzen Wirkmechanismus der Grammatik nicht so richtig verstanden und ich glaube, ich habe es auch heute noch nicht so richtig geschnallt, aber einige Fragmente der Grammatik machen irgendwie dann doch Sinn, wenn man sie mal mit diesen Zeitdimensionen in Verbindung setzt. Beispielsweise, wenn ich ein Artefakt besichtige, zum Beispiel, ich ging durchs Kolosseum und stellte mir vor, wie dort Gladiatorenkämpfe stattfanden. Das ist Präteritum. Das ist abgeschlossen, recht distanziert. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes vergangen, lange her. Ein anderes Beispiel. Ich werde auf der Terrasse sitzen, meine Enkel lehnen an meinen Schultern und ich lese ihnen vor. Eigentlich war das Ganze Futur, Zukunft. Aber es fühlt sich doch irgendwie an wie Präsenz. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und ja, in letzter Konsequenz gibt es natürlich auch noch ein Beispiel für einen Präsenz. Ich sitze auf der Terrasse, die Sonne scheint. Oder ich sitze auf meinem Bürostuhl und spreche diesen Podcast. Das ist Präsenz, das ist lebendig und nah. Es ist genau so, wie es gerade ist. Interessant finde ich bei dieser grammatischen Konstellation, dass eine gute Zukunft durchaus grammatikalisch ins Präsens geholt wird. Im Gegensatz zur Vergangenheit fühlt es sich etwas realer an. Wir haben also sehr gute Werkzeuge, uns die Zukunft auch sehr konkret vorzustellen, so als wäre sie jetzt. Deswegen können wir uns auch ein Stück weit wahrscheinlich in diese Zukunft hineinfühlen und dann hat sie schon das Potenzial, dass wir Angst davor bekommen können, wenn unsere Vorstellung von der Zukunft uns ängstigt. Nun führte der Keynote-Speaker in der Veranstaltung aus, dass die Vergangenheit eine Vorstellung ist und die Zukunft auch. Dass es in letzter Konsequenz eine Vorstellung ist, vor der wir uns dann ängstigen, was er als paradox empfindet und was wahrscheinlich auch paradox ist. Was er nicht thematisiert hat, was aber systemtheoretisch konstruktivistisch noch zu ergänzen wäre, ist die Radikalisierung des Gedankens, beispielsweise von Förster oder von Glasersfeld geäußert im radikalen Konstruktivismus, dass auch die Gegenwart eine Konstruktion ist. Auch die Gegenwart ist eine Vorstellung der Dinge, die um uns herum passieren, in letzter Konsequenz unsere Erfindung. Das ist zwar nur noch eine Fußnote im Rahmen dieser Episode, aber ich wollte sie gern noch ergänzen. Gehen wir wieder in die Zukunft hinein. Auch hier hat von Förster, der radikale Konstruktivist, eine spannende Idee. Er sagt sinngemäß, handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst oder vergrößert wird. Von Förster geht davon aus, dass wir als Beobachter unserer selbst auch unsere eigene Wirklichkeit erzeugen und in dieser Wirklichkeit haben wir Handlungsoptionen oder halt auch nicht und sein Hinweis, handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst, bezieht sich meines Erachtens sowohl auf die Gegenwart als auch auf die Zukunft, also stelle dir vor, dass du handlungsfähig bleibst, auch in der Zukunft. Ich habe in der Veranstaltung auch einen kleinen Teil übernehmen können. Und zwar habe ich dafür eine kleine Metapher verwendet. Und zwar ein Mikroskop und ein Fernglas. Diese beiden Artefakte wollte ich als Metapher verwenden. Und zwar für eine Idee von Peter Drucker, der sinngemäß sagte, Effizienz ist es, Dinge richtig zu machen. Effektivität ist es, richtige Dinge zu machen. Und dieser Gedanke von Drucker wurde, glaube ich, von Erich Sixt aufgegriffen, der sinngemäß sagte, Unternehmer machen richtige Dinge und Manager machen Dinge richtig. Und ich habe hier übrigens keine Wertung drin gefunden, sondern nur eine Unterscheidung. Und für diese Unterscheidung habe ich meine beiden Artefakte in meinem kleinen Vortrag mitgebracht. Ich habe dem Publikum das Fernglas gezeigt als Artefakt für die Effektivität, nämlich richtige Dinge machen, in die Zukunft schauen, Märkte erkennen, Kundenbedürfnisse kennen, das Produktportfolio anzupassen, das, was in der Zukunft kommen könnte, aktiv gestalten. Dafür das Fernglas, der optimistische Blick in die Zukunft. Im Gegensatz dazu die Lupe, das heißt die effiziente Gestaltung von Prozessen, wahrscheinlich im Präsens, in der Vergangenheit spielt es ja keine Rolle mehr. Was können wir jetzt tun, um unsere Kosten zu reduzieren, um unsere Prozesse zu straffen, um unsere Qualität zu optimieren? Also der Blick ins Detail mit dem Mikroskop. Und wie gesagt, ich sehe keine Wertung drin, auch nicht in der Aussage von Erich Sixt, auch nicht in der Aussage von Peter Drucker. Es ist einfach nur eine Unterscheidung, mit der man was anfangen kann. Möchte ich in die Ferne schauen oder möchte ich ins Detail gehen? Und diese beiden Artefakte, Fernglas und Mikroskop, habe ich dann hochgehalten und habe dem Publikum die Frage gestellt, wenn Sie Angst haben, welches dieser beiden Geräte werden Sie eher nutzen? Ich habe die Frage dann selbst aufgelöst, aber denk du kurz drüber nach. Fernglas oder Lupe, wenn du Angst hast? Wenn du Angst hast, wirst du wahrscheinlich eher zur Lupe greifen oder zum Mikroskop. Du wirst eher das, was da ist, versuchen besser zu machen und zu optimieren. Wenn man Angst hat, ist man ein bisschen gefangen, gebremst, verängstigt, erstarrt, im wahrsten Sinne des Wortes, in Angst erstarrt. Dann habe ich nicht mehr die Energie, die Lust, die Freude und auch den Optimismus und die Neugier, in die Ferne zu schauen. Ich stelle mir eine düstere Zukunft vor und nutze das Mikroskop, um den Präsens etwas effizienter zu gestalten, Kosten reduzieren, Prozesse straffen, Personal abbauen, Produktion verlagern. Das kann man dann lesen, wenn Organisationen in Angst kommen. Liest man Produktportfolio erweitern, neue Märkte erschließen, Kundengruppen begeistern, weniger. Aber wir haben doch, was die Zukunft anbelangt, beide Möglichkeiten. Und genau das wollte ich in meinem kleinen Pitch in dieser Veranstaltung darlegen und habe gesagt, ihr liebe Leute, habt die Wahl. Mikroskop oder Fernglas, beides steht euch zur Verfügung. Es ist eure Entscheidung, welcher dieser beiden Artefakte ihr verwendet für euer weiteres Tun. Und einfach die Möglichkeit zu vergrößern, den Möglichkeitenraum zu vergrößern. Das ist ja genau die Kernidee von Heinz von Förster. Handle stets so, dass sich die Anzahl der Optionen vergrößert. Du kannst natürlich Kosten senken, Prozesse optimieren, Produktion verlagern. Du kannst Qualität sichern von dem, was ist. Du kannst das, was du schon immer so gemacht hast, noch besser machen. Keine Frage und auch keine schlechte Idee. Du könntest aber auch zum Fernglas greifen und in die Ferne schauen, neue Märkte entdecken, neue Kundenbedürfnisse erkunden und all das, was deine Strategie anbelangt, verfeinern. Du hast die Wahl. Du kannst die Anzahl der Optionen vergrößern und damit den Merksatz von Heinz von Förster zum Leben erwecken. Ja, ich würde mich freuen, wenn dieser Gedanke, den ich in der Veranstaltung beitragen konnte, auch bei dir anschlussfähig ist, wie wir Systemiker so schön sagen. Nun zurück zur Keynote und zu einem weiteren spannenden Gedanken, den Gatterer geäußert hat. Ich fand die Herleitung sehr charmant. Sie begann damit, dass er die Zuhörenden in eine Situation versetzen wollte, in denen sie einen Roman gelesen haben. Er sagte, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Roman gelesen und auch 5 andere Menschen haben denselben Roman gelesen. Jeder der Lesenden konstruiert seine Version, seine Bilder dieses Romans. Wie sehen die Helden aus? Wie sieht die Umgebung aus? Wie agieren die Leute? In welchem Setup ist das Ganze aufgestellt? Alles das stellen wir uns vor. Wir wissen, wie die Stimmen klingen. Wir wissen, wie die Räume und die Umgebung riecht. Wir hören, was gesprochen wird, aber auch was nicht gesprochen wird. Alles das können wir uns sehr präzise vorstellen, wenn der Autor im Buch uns dafür entsprechende Hinweise gibt. Diese Vorstellung, die wir uns gemacht haben, wird aber immer wieder mal gechallenged. Und vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus möchte. Der Film zum Roman. Wenn du einen verfilmten Roman im Fernsehen oder im Kino angeschaut hast, dann ist fast immer eine Abweichung zu deiner Konstruktion zu entdecken. Und meistens ist die Konstruktion des Regisseurs und des Autors des Films enttäuschend im Vergleich zu deiner eigenen. Es kann vielleicht auch sein, dass du begeistert bist von der Umsetzung, aber meistens sagt man, ach, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ja, warum ist nun deine Vorstellung anders als die im Film? Völlig klar. Der Regisseur, die Schauspieler vielleicht auch, der Produzent, der Autor des Buches, alle die, die am Film mitgearbeitet haben, hatten halt eine andere Vorstellung wie du. Und das ist immer so und das soll auch so sein. Gatterer hat also angeregt, darüber nachzudenken, dass unsere Vorstellung ist deine Vorstellung und der Autor des Buches oder der Regisseur des Films halt seine Vorstellung umsetzt. Wahrscheinlich hat der Autor, der das Buch geschrieben hat, auch eine andere Vorstellung gehabt beim Schreiben als du beim Lesen. Auch das ist völlig korrekt. Was lässt sich aber daraus ableiten? Nun, wenn du den ganzen Tag Nachrichten konsumierst, auf Social Media, in verschiedensten Kanälen und auch das Leben anderer verfolgst, der Influencer, die dich in den verschiedenen Netzwerken inspirieren, der Menschen, die von ihrem Leben Geschichten erzählen, Geschichten über Politiker, Geschichten über andere Leben, Geschichten über Krisen und Katastrophen, dann lebst du in deren Film. Ja, das ist ein harter Gedanke, deswegen habe ich eine kleine Pause gemacht. Stell dir einfach mal vor, du würdest, hoffentlich machst du es nicht, aber stell dir nochmal vor, es wäre so, du würdest jetzt in Social Media 5, 6, 7 Influencern folgen und weil die sehr viel Content produzieren, würdest du dir jeden Tag deren Leben anschauen. Dann siehst du deren Film. Du lebst in letzter Konsequenz in deren Film. Das finde ich einen frappierenden Gedanke. Und wenn man es etwas fragmentierter sieht, dann sind ja auch Nachrichten, Katastrophenberichte, Krisenberichte, News aller Art, die Perspektiven, die Vorstellungen derer, die diese Nachrichten erzeugen und teilen. Und wenn du den ganzen Tag diese Informationsflut konsumierst, dann lebst du in einem Cuvée der Geschichten der anderen, aber nicht in deinem Roman, nicht in deinem Film. Und hier kommt jetzt Gatterers Idee und von Försters Konstruktionsidee gut zusammen. Gatterer sagte sinngemäß, lebe deinen eigenen Film und von Förster sagt sinngemäß, du konstruierst deine eigene Wirklichkeit, auch deine eigene Zukunft und die Frage ist, wie du konstruierst oder in dem Falle, welche Konstruktionen du übernimmst, wenn du das Nachdenken darüber eingestellt hast. Ich fand diesen Gedanke der Keynote spannend, deshalb wollte ich dich einladen, ihn mit mir zu denken und möchte nur nochmal zurückkommen auf das Thema der Angst. Das heißt, in der Angstsituation greifen die Menschen eher zur Lupe, eher zum Mikroskop als zum Fernglas. Das liegt daran, dass wir wahrscheinlich biologisch determiniert sind, dass das naheliegender ist, den Präsenz zu schützen, die Gegenwart zu schützen, statt in die Zukunft zu schauen, wenn wir Angst haben. Damit begrenzen wir uns aber selbst. Wir haben natürlich als zivilisierte Menschen und denkende Wesen die Möglichkeit, diese Gedanken auch abzulegen, bewusst zu sagen, jetzt kümmere ich mich mal um die Zukunft. Jetzt überlege ich mir mal, was Positives passieren kann und wie ich diese Zukunft gestalten kann. Und bewusstes zur Seite legen von Lupe bzw. Mikroskop, bewusstes Greifen des Fernglas kann natürlich unsere Angst minimieren, weil wir uns dann einfach mit anderen Konstruktionen beschäftigen. Und so können wir durchs Tun unsere Angst auch sehr gut bekämpfen. Wenn wir uns nicht in den Strudel der schlechten Nachrichten begeben und uns genau die Nachrichten anzeigen lassen, die unsere Angst noch vergrößern, sondern mal bewusst sagen, jetzt höre ich auf, diese Nachrichten konsumieren, jetzt lege ich Mikroskop und Lupe zur Seite, jetzt nehme ich das Fernglas und schaue in die Zukunft, schaue nach Optionen, in denen ich arbeiten kann. Das wäre eine Option, die sich aus all dem ergibt, was ich bis hierhin gehört habe. Und letzte Konsequenz, mündend in der Frage, wessen Zukunft du erfindest. Ist es deine Zukunft, ist es dein Film, den du gestaltest, oder ist es der Film von anderen? Und das trifft natürlich nicht nur auf dich persönlich zu, sondern auch auf deine Teams, auf deine Organisation, auf dein Unternehmen. Welche Geschichten erzählt man sich in dieser Organisation? Und hierzu ein ganz abschließender Gedanke, den ich persönlich erlebt habe, nämlich zum IFO Geschäftsklima-Index. In der letzten Krise, in der Finanzkrise, hatte ich auch tatsächlich viele Sorgen gehabt und hatte Angst vor der Zukunft, also Zukunftsangst. Und so habe ich mir unter anderem auch den IFO Geschäftsklima-Index als das wichtigste Messinstrument der deutschen Konjunktur angeschaut. Dieser IFO Geschäftsklima-Index gibt an, ob die Zukunftserwartungen der Unternehmen positiv oder negativ sind. Und wenn sie mehrmals nacheinander steigen, dann ist es ein guter Indikator. Wenn sie mehrmals nacheinander fallen, ist es ein schlechter Indikator. Du kannst es dir denken. Und ich wusste nicht, wie dieser Index erhoben wurde, aber ich habe ihn mir immer wieder angeschaut. Und er hat mir Sorgen gemacht. Meine Zukunftskonstruktion war negativ, unter anderem auch tatsächlich durch diesen Index, weil ich ihn intensiv verfolgt habe und weil er immer weiter gesunken ist. Wie es der Zufall wollte, habe ich nun als Vorstand meines Unternehmens ein Schreiben des IFO-Instituts bekommen, in dem ich selbst Teil der Befragung war. Irgendwie wendete das scheinbar zufällig aus und so flatterte genau in dieser Zeit der Brief des IFO-Instituts auf meinen Schreibtisch. Und ich kann es nicht mehr ganz genau reproduzieren, nur als Gedächtnisprotokoll. Ja, meine Konstruktion der Vergangenheit dieses Briefes. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr ganz genau, aber sinngemäß wurden nur zwei Fragen gestellt. Wie schätzt du die Gegenwart ein und wie schätzt du die Geschäftsaussichten deines Unternehmens ein? Und beide Male war ich geneigt, negativ zu kreuzen. Und zwar deshalb, weil ich im Film der anderen lebte, im Film der negativen Nachrichten, die jeden Tag auf mich einprasselten, die ich jeden Tag konsumierte. Was ist genau passiert? Unser Unternehmen hatte sich in der Krise sehr gut positioniert. Wir hatten gar keine Krise. Rein operativ hatten wir einen super Auftragseingang, wir hatten gute Umsätze und es waren gute Gewinne zu erwarten. Auch die Zukunftsaussichten waren positiv. Das heißt, wir hatten eine gute Geschäftslage und gute Aussichten. Ich hätte beide Fragen mit gut beantwortet, wenn ich einfach nur bewertet hätte, was zu diesem Augenblick war. Präsenz, könnte man sagen. Die Gegenwart von dem, wie ich gerade als Unternehmer gewirtschaftet habe und wie ich die Kennzahlen meines Unternehmens gesehen habe. Als ich diesen Brief auf den Schreibtisch hatte, hatte ich aber Zukunftsangst. Gebildet von mir durch Nachrichten, die andere an mich ausgesendet haben, über entsprechende Kanäle, die ich halt zu diesem Zeitpunkt konsumierte. Und nun war ich geneigt, diese beiden Kreuzchen mit negativ anzukreuzen. Also schlechte Lage, schlechter Ausblick. Damit hätte ich wiederum dazu beigetragen, dass dieser Index gefallen wäre und hätte damit eine selbsterfüllende Prophezeiung geschaffen. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe den Brief in den Müll geschmissen und habe seitdem nie wieder den IFO Geschäftsklima-Index angeschaut. Warum sollte ich mich mit einer Kennzahl belasten und den Film des IFO-Instituts leben, wenn ich doch meine eigene Wirklichkeit habe und in dieser ganz anders leben und gestalten kann? Dabei wünsche ich auch dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehmer was, dein Heiko.